Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Julia Lai und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen am 11. September. Ein passendes Datum, um über Verschwörungsmythen zu sprechen. Denn um kaum ein anderes Ereignis ranken sich so viele Gerüchte. Bis heute glaubt etwa jeder dritte US-Amerikaner, dass die damalige Bush-Regierung irgendwie in den Anschlag verwickelt war. Die Belege für diesen vermeintlichen Inside-Job variieren. Mal heißt es, es sei gar kein Flugzeug auf das Pentagon abgestürzt, mal das World Trade Center sei kontrolliert von innen gesprengt worden. Wir wollen später in diesem Podcast aber auch noch auf einen anderen Klassiker des Verschwörungsglaubens schauen, wobei dieses Wort dabei natürlich in Anführungszeichen zu verstehen ist. Und zwar die antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion. Die Protokolle sind ein Pamphlet, das ein frei erfundenes Treffen von Rabbinern auf einem Friedhof schildert, bei dem sie angeblich eine jüdische Weltverschwörung planen.
Durch die Macht des Goldes, durch das tödliche Gift des Liberalismus, durch Rationalismus, Materialismus, Atheismus soll die nichtjüdische Welt zersetzt werden, indem dann die Nichtjuden aus Sehnsucht nach Frieden und Sicherheit den Juden schließlich freiwillig, und das ist ganz entscheidend, die gesamte Macht übergeben.
So beschreibt der Historiker und Slawist Michael Hagemeister den Inhalt dieser vermeintlichen Verschwörung, die die Protokolle belegen sollen. Er hat sich jahrelang mit der Frage beschäftigt, wer das Pamphlet wohl geschrieben haben könnte. Und was er dabei herausgefunden hat, dazu hören Sie in etwa 10 Minuten mehr. In Frankfurt am Main ging gestern die 4. Vollversammlung des Synodalen Weges zu Ende. Der Synodale Weg, Sie erinnern sich vielleicht, das ist der Reform- und Gesprächsprozess in der katholischen Kirche. Bischöfe, Priester und Laien sprechen dabei über dringend notwendige Veränderungen. Diesmal wurde über mehrere Reformpapiere zu wirklich fundamentalen Fragen diskutiert und teilweise auch abgestimmt. Und gleich am ersten Abend kam es zu einem Eklat. Direkt der erste Text zu einer veränderten Sexualethik fiel in der Abstimmung durch, weil zu viele Bischöfe dagegen gestimmt hatten. Wie sich die Stimmung danach entwickelt hat und was das alles für die Zukunft bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Klaus Hofmeister vom Hessischen Rundfunk. Er war die letzten Tage vor Ort. Herr Hofmeister, diese 4. Synodalversammlung war ja wirklich ein ziemliches Wechselbad der Gefühle. In welcher Stimmung sind Sie denn gestern nach Hause gefahren?
Ja, auch mit sehr ambivalenten Gefühlen, muss ich sagen. Ich war entsetzt, dass dieses Sexualpapier nicht verabschiedet wurde. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass man als Bischof immer noch eine Sexuallehre vertritt, über die die Katholikinnen und Katholiken seit Jahrzehnten eigentlich nur den Kopf schütteln. Da wäre das sehr gute Sexualpapier wirklich ein echter Perspektivwechsel gewesen. Sexualität als positive Lebenskraft zu sehen, eben nicht als Einfallstor des Bösen und auch die sexuelle Identität jedes Menschen zu würdigen. Der Schock sitzt bei mir, aber wohl auch bei allen tief, dass da eine konservative Minderheit, ganz egal was die Menschen heute denken, sich an die alte Lehre hält und ihnen die Realität heutiger Menschen offenbar egal ist. Aber auf der Positivseite, ich habe ja gesagt, ambivalente Gefühle, da steht, dass die Bischöfe dann doch wohl noch gemerkt haben, welchen Flurschaden die Neinsager da gerade anrichten. Es kehrte dann eine Besinnung ein und es gingen dann doch noch ein paar konkrete Handlungstexte auch in der Sexualethik durch und das hat mich so ein wenig auch mit dieser Versammlung versöhnt.
Lass uns noch mal ganz kurz beim ersten Abend bleiben. Warum genau löste das denn eigentlich solchen Ärger aus? Man könnte ja auch sagen, die Bischöfe haben da eben von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht.
Ja, das ist ihr gutes Recht. Was die Leute vor allem empörte, war, dass nur 3 von den 21 Bischöfen, die am Ende die neue Sexualethik zu Fall brachten, sich vorher in der Debatte überhaupt als Reformgegner zu erkennen gegeben hatten. Und so entstand das Gefühl, da sind konservative Heckenschützen am Werk, denen es um im Grunde Reformblockade geht, denen die ganze Richtung nicht passt und die jetzt auf der Zielgeraden im Grunde diesen synodalen Prozess einfach zerstören wollen. Die Redner, die sich etwas genauer damit beschäftigen konnten, beklagten, dass einige konservative Bischöfe sich in den vergangenen 2 Jahren bei der Vorbereitung oder auch weder bei den Hearings noch bei den Debatten eigentlich gar nicht eingebracht hatten, auch mit Änderungsanträgen sich nicht zu erkennen gegeben hatten.
Der Freitag und der Samstag verliefen dann ja doch wesentlich konstruktiver, wobei es auch da um wirklich heiße Eisen ging. Könnte man nicht vielleicht auch sagen, das ist doch eigentlich tatsächlich auch ein Durchbruch, der da passiert ist?
Ja, einerseits ja, also gerade was die Neubewertung der Homosexualität im Katechismus angeht. Da geht ein Votum nach Rom, dass das geändert werden soll, dass also Homosexualität nicht weiter als schwere Sünde betrachtet werden soll. Das ist schon, sag ich mal, eine elementare Änderung, wenn das sich durchsetzt. Andererseits die Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts, dass also praktizierende Homosexuelle, die in einer Beziehung leben, nicht mehr von Kündigung bedroht werden dürfen. Auch das ist ja durchgegangen. Auch das ist eine tatsächlich dann reale Veränderung. Allerdings, was die Frauenfrage angeht, da ist es ja so, die Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken würde ja lieber heute als morgen Priesterinnen am Altar sehen wollen. Aber das liegt eben nicht in der Kompetenz des synodalen Weges. Trotzdem ist dieses Papier bedeutend. Man will mit diesem Papier im Grunde das römische Diskussionsverbot aufweichen. Papst Johannes Paul II. Hatte ja 1994 verfügt, dass die Frage der Frauen als Priesterin ein für alle Mal mit Nein beantwortet sei. Römische Kreise sagen, das war eine unfehlbare Lehrentscheidung, die nicht angezweifelt werden darf. Und das wird alles in diesem Frauenpapier sehr gründlich, theologisch sehr ausführlich auf über 30 Seiten in Frage gestellt. Also man will einfach mit diesem Argumentationspapier irgendwie die römische Front aufweichen und setzt auch darauf, dass sich auch andere Länder diese Argumente zu eigen machen. Denn das mit der fehlenden Gleichberechtigung, das liegt eben bei weitem nicht nur den deutschen Katholikinnen auf der Seele.
Wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen nachvollzogen. Das erste Papier im ersten Abend, das wurde eben abgelehnt. Die folgenden, denen wurde dann doch eigentlich mit einer großen Mehrheit zugestimmt. Was genau hat denn zu diesem Sinneswandel bei den Bischöfen geführt?
Diese Krise des ersten Tages, die führte dazu, dass einigen Bischöfen dann doch wohl dämmerte, welches fatale Signal sie da setzen. Wenn auch weitere Reformpakete scheitern sollten, dann wäre ja im Grunde der synodale Weg auch am Ende. Die Synodalregie hat dann auch ein bisschen reagiert, hat dann die Reformskeptiker dringend aufgefordert, sie mögen sich doch in die Debatten einbringen. Ja, und das taten sie dann auch. Sie gaben zu erkennen, dass man sich als konservativer Bischof hier beim synodalen Weg unter Druck fühle. Bischof Betzing hat dann anschließend vor wichtigen Abstimmungen seine Fraktion der Bischöfe immer zu Probeabstimmungen zusammengerufen, damit diese Pleite wie beim Sexualpapier einfach nicht mehr passieren würde. Und das führte alles dazu, dass der Zeitplan natürlich aus den Fugen geriet, aber das letztlich führte es auch dazu, dass dann weitere Papiere dennoch die nötige Mehrheit fanden. Die Reformblockade schien sich dann langsam aufzulösen, ob aus innerer Einsicht oder nur, weil der Preis eines Scheiterns unter den Augen der Öffentlichkeit nun auch den letzten Bischof dämmerte, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es dann eben auch diese beiden Handlungstexte, die ich eben schon erwähnt habe, zur Sexualethik, die dann tatsächlich mit großer Mehrheit durchgingen.
Wie bewerten Sie denn jetzt nach diesem Hin und Her der letzten Tage die Mächteverteilung in der Kirche? Haben sich da jetzt sozusagen die progressiven Kräfte durchgesetzt?
Ja, sie konnten sich am Ende durchsetzen. Bischof Betzing spielte dabei eine wichtige Rolle, weil es ihm gelang, konservative Bedenken aufzugreifen, aber auch deutlich zu machen, wie entscheidend es ist, dass die Kirche bei 350.000 Kirchenaustritten jährlich jetzt einfach nicht die falschen Signale setzt. Und es zeigt sich auch jetzt, dass unter den Laien es ja überwältigende Reformmehrheiten gibt. Und weil bei den zweiten Lesungen immer auch die Abstimmungsergebnisse der Bischöfe aufgeführt werden, zeigt sich eben, diese überwältigende Reformmehrheit, die wird bei den Bischöfen so nicht abgebildet. Die sind doch so zu einem knappen Drittel oder manchmal eben auch zu einem Drittel konservativ. Das heißt, einige Bischöfe stehen mit ihren Positionen im Kirchenvolk im Grunde auf verlorenen Posten. Das hat dieser synodale Weg auch gezeigt. Die sind mehr nach Rom hin loyal und den dortigen Lehren gegenüber als den Menschen hier in Deutschland. Das sehe ich im Grunde und viele mit mir als eine Krise des Bischofsamtes, wenn die Konservativen nur noch sozusagen sich in ihren konservativen Blasen bestätigen lassen, aber den Kontakt zum Volk verloren haben.
Vielleicht ist ja aber auch gerade das eine Chance des zukünftigen synodalen Weges, dass man da eben auch gezwungen ist, immer wieder in den Austausch zu gehen und den Kritikern gegenüber zu sitzen, oder nicht?
Auf jeden Fall. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es diese Entscheidung gegeben hat, dass der synodale Rat eingerichtet werden soll. Denn der synodale Weg geht ja jetzt im März 2023 mit der fünften und letzten Sitzung zu Ende. Und die Erfahrung, die da jetzt gemacht wurde, dass man einfach den Argumenten ausgesetzt ist, diese Erfahrungen, was richte ich eigentlich an mit meinen Lehrentscheidungen, diese Konfrontation, die soll eben nicht nur beim synodalen Weg enden jetzt mit dem Ende des synodalen Weges, sondern die soll weitergehen. Deshalb ist eine Einrichtung des synodalen Rates beschlossen worden, wo genau das weitergeht. Also dass über die entscheidenden Fragen der Kirchenleitung auf Bundesebene von Laien mitberaten und auch mitentschieden wird.
Und trotzdem bleibt ja die Frage, was genau konkret wird sich jetzt eigentlich ändern? Denn es steht ja sogar in der Satzung des synodalen Weges, die Beschlüsse entfalten von sich aus keine Rechtswirkung.
Also bei den wirklich weltkirchlich relevanten Beschlüssen, Priesterinnenweihe, Änderung des Katechismus, da ist einfach Rom am Zug, muss man sagen. Das andere wird dann auch jetzt durch die Beschlüsse verlässlich in Deutschland umgesetzt. Das wird einfach Wirkung entfalten. Zum Beispiel das kirchliche Arbeitsrecht wird verändert werden. Auch diese Einrichtung des Synodalen Rates, das ist eine konkrete Entscheidung bei vielen anderen Dingen. Da gibt es so einen Frauenförderplan, der noch kurz bevorsteht in der zweiten Lesung. Also, dass angeregt wird, zum Beispiel Frauen auch in die Domkapitel mit einzubeziehen. Da ist die Frage, ja, wird das jeder konservative Bischof umsetzen? Damit rechne ich nicht. Ich rechne eher damit, dass es dann doch in manchen Fragen, die jetzt nicht bundesweit beschlossen worden sind, tatsächlich auch so eine Kirche der zwei Geschwindigkeiten geben wird. Das heißt, es wird so sein, dass Katholikinnen und Katholiken in Deutschland damit rechnen müssen, dass es tatsächlich so einen Flickenteppich gibt von progressiven und auch von eher konservativen Kirchentümern.
Das sagt Klaus Hofmeister. Er ist Religionsredakteur beim Hessischen Rundfunk und war die letzten Tage vor Ort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Eines hat die Corona-Pandemie, glaube ich, unmissverständlich klar gemacht. Auch wir modernen Deutschen sind nicht vor rassistischem Aberglauben, auch nicht vor Antisemitismus gefeit. Es gibt kaum eine Krise, kaum einen Konflikt auf der Welt, den Trittbrettfahrer nicht dafür nutzen würden, uralte judenfeindliche Lügen wieder herauszukramen, zu entstauben, neu zu verpacken und wieder in Umlauf zu bringen. Eine dieser Legenden, die in solchen Zeiten immer wieder Aufwind erfährt, sind die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Dieses Pamphlet, das am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, soll eine angebliche jüdische Weltverschwörung belegen. Was klar ist, es ist eine reine Erfindung. Was nicht so klar ist, wer dafür verantwortlich ist. Kirsten Serup-Bielfeld berichtet über neue Erkenntnisse.
Eine düstere, sternenlose Nacht auf dem berühmten Judenkirchhof von Prag. Die beiden Männer, die sich dort im Gebüsch versteckt haben, werden Zeugen einer seltsamen Prozession. Eine Schar geisterhafter Gestalten betritt den Friedhof und macht am Grab eines berühmten Rabbiners Halt. Und dann dröhnt eine mächtige Stimme durch die Dunkelheit.
Das Volk Israel erhebt sich von seinem Sturz. Gewaltig ist die Macht geworden, die es über die Throne und Völker ausübt. Wenn alles Gold der Erde unser ist, ist alle Macht unser. An den Wassern von Babylon waren wir in der Gefangenschaft. Man hat unsere Tempel zerstört. Man hat uns geknechtet. Aber jetzt werden wir sie knechten, solange die Welt besteht. 18 Jahrhunderte haben unseren Feinden gehört. Das neue Jahrhundert gehört Israel.
Den Lauschern im Gebüsch ist klar, sie sind soeben Zeugen einer jüdischen Weltverschwörung geworden. Hier haben sich Vertreter der 12 Stämme Israels versammelt, um einen Umsturz zu planen. Der Historiker und Slavist Michael Hagemeister.
Durch die Macht des Goldes, durch das tödliche Gift des Liberalismus, durch Rationalismus, Materialismus, Atheismus soll die nichtjüdische Welt zersetzt werden, indem dann die Nichtjuden aus Sehnsucht nach Frieden und Sicherheit den Juden schließlich freiwillig, und das ist ganz entscheidend, die gesamte Macht übergeben.
Allerdings, alles, was hier berichtet wird, ist kompletter Unfug. Weder hat es jemals eine geheime Zusammenkunft von Rabbinern auf dem Prager Friedhof gegeben, noch ist irgendwo auf dem Erdball die Errichtung einer jüdischen Weltherrschaft geplant worden. Diese Friedhofsszene ist eine reine Erfindung. Sie entstammt einem drittklassigen Schauerroman, den der bekennende Antisemit Hermann Goetsche 1868 unter dem Pseudonym Sir John Radcliffe veröffentlicht hatte. 10 Jahre später findet dieses Friedhofskapitel, getrennt vom Rest des Buches, Eingang in ein obskures Pamphlet, das sich die Protokolle der Weisen von Zion nennt. Herkunft und Verfasser der Schrift sind unbekannt. Was zuvor reine Fiktion war, wird jetzt zu einem allgemein glaubwürdigen Tatsachenbericht, der nun eine verhängnisvolle Karriere macht. Die Protokolle werden zur bekanntesten antisemitischen Hetzschrift der Weltgeschichte, zum zentralen Referenzdokument der Legende von der jüdischen Weltverschwörung. Der Siegeszug dieser Schrift beginnt 1903 mit seiner Erstveröffentlichung in einer russischen Zeitung.
Diese Schrift gibt anscheinend eine Rede wörtlich wieder bei einer Versammlung, deren Zusammensetzung wir überhaupt nicht kennen. Wir kennen auch nicht den Ort, wir kennen nicht den Zeitpunkt dieser Rede, wir wissen gar nicht mal, wer hier spricht. Der Redner dieser Protokolle beschreibt in einer Art Selbstbekenntnis die geheimen Methoden und Ziele einer angeblich jahrhundertealten jüdischen Verschwörung gegen die gesamte nichtjüdische Welt.
Da die Judenfeindschaft mit der Zeit geht, finden sich hier modernisierte, dem 19. Jahrhundert angepasste judenfeindliche Klischees.
Es ist überhaupt nicht die Rede von Brunnenvergiftung, von Hostienfrevel, Gottesmord, von Ritualmord und so weiter. Diese ganzen klassischen christlichen antijüdischen Stereotype tauchen in den Protokollen überhaupt nicht auf.
Stattdessen geht es um Gold und Geld, um Macht, um wirtschaftlichen und politischen Einfluss. Die Juden sind jetzt nicht mehr Verbündete des Teufels und Feinde der Christenheit wie im Mittelalter, sondern Feinde der Menschheit, die mit modernen Mitteln nach der Weltherrschaft streben. So heißt es in den Protokollen.
Unsere Losung ist Gewalt und Hinterlist. Nur die Gewalt allein siegt in der Politik, insbesondere dann, wenn sie in den für einen Staatsmann unentbehrlichen Talenten verborgen ist. Gewalt muss der Grundsatz sein. List und Heuchelei, die Regel für die Regierungen, welche nicht gewillt sind, ihre Krone an die Vertreter irgendeiner neuen Macht zu verlieren.
Nach der russischen Revolution und dem Ende des Ersten Weltkriegs kommen die Protokolle im Gepäck russischer Emigranten nach Deutschland. Auch hier dienen sie Antisemiten jeglicher Couleur als Beweis für die jüdische Zersetzung von Politik und Gesellschaft. Aus welchen trüben Quellen diese Schrift wirklich stammt, wer sie erstmals wann und wo zusammenfasste und niederschrieb, das ist bis heute Gegenstand zahlloser Spekulationen. Noch in den 1970er Jahren war die Version allgemein akzeptiert, die der österreichische Schriftsteller und Shoah-Überlebende Hans-Günther Adler hier vorträgt.
Die Protokolle gab im Juli 1919 ein Hauptmann Müller von Hansen heraus, der sich Gottfried zur Beek nannte und ein Freund des Generals Ludendorff war. Beek erzählt, dass die russische Regierung, vom Misstrauen gegen die Zionisten bewogen, zu ihrem ersten Kongress in Basel 1897 einen Späher schickte. Nach Beek ist es dem Späher gelungen, einen beteiligten einflussreichen Juden zu bestechen, der die Berichte der Geheimsitzungen einer jüdischen Loge in Frankfurt überbringen sollte. Beek sagt:
Der Bote übernachtete unterwegs in einer kleinen Stadt, wo ihn der Russe mit einer Schar von Schreibern erwartete. Sie fertigten über Nacht die Abschriften an.
Das allerdings verweist Michael Hagemeister ebenso entschieden ins Reich der Fabel wie die These, dass Mitarbeiter der zaristischen Geheimpolizei Ochrana zu den Verfassern gehört hätten.
Diese Geschichte erschien so glaubwürdig, dass sie bis heute tradiert wird. Sie hat allerdings dann einen Nachteil. Es gibt nicht den geringsten Beweis für ihre Richtigkeit, aber vieles, was dieser Version widerspricht.
Bei seinen Forschungsarbeiten in rund 30 Archiven in 10 Ländern ist Hagemeister auf ein ganzes Sammelsurium skurriler Persönlichkeiten gestoßen, die alle bei Herkunft und Niederschrift der Protokolle zwar dubiose, aber tragende Rollen gespielt haben sollen. Etwa die Okkultistin Juliana Glinka, der französische Graf Alexandre du Chaillat, der Schriftsteller Sergei Nilus, die polnisch-russische Adlige Katharin Radziwill, notorische Lügner und Wichtigtuer, abgehalfterte Politiker, halbseidene Aristokraten und. Den Spekulationen sind keine Grenzen gesetzt. Dass die Protokolle immer wieder als Fälschung bezeichnet werden, ist, so Hagemeister, mehr als nur eine sprachliche Nachlässigkeit.
Fälschung bezieht sich auf ein Original. Es gibt aber natürlich im Falle der Protokolle kein Original, es gibt auch keine Weisen von Zion. Das alles ist pure Erfindung.
Die Nationalsozialisten zeigen sich nach anfänglicher Begeisterung für die Protokolle schon bald seltsam zurückhaltend. Zwar wird die Schrift 1934 zur Pflichtlektüre in allen Schulen, verschwindet aber sang- und klanglos schon 1939 wieder.
Es gibt schon in den 1930er Jahren erschienen ein Buch, das heißt Adolf Hitler, Schüler der Weisen von Zion. Hier wurde ein Vergleich angestellt zwischen den Plänen und den Zielen der Weisen von Zion und dem, was die Nationalsozialisten praktizieren. Vielleicht ein Grund, weshalb die Protokolle nach 1939 in Nazi-Deutschland nicht mehr aufgelegt wurden. Vielleicht fürchteten die Nazis tatsächlich den Vergleich zwischen ihren Herrschaftsmethoden und Zielen und den Plänen der angeblichen Weisen von Zion.
Im Juni 1933 stehen die Protokolle der Weisen von Zion sozusagen vor Gericht. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund und die Israelitische Kultusgemeinde Bern haben Strafanzeige gegen Personen gestellt, die die Protokolle in Bern vertrieben und verkauft haben. Der judenfeindlichen Propaganda soll damit, so hoffen die Kläger, ein vernichtender Schlag versetzt werden. Es kommt zu einem Prozess, der sich über mehrere Jahre hinzieht. Er endet mit einem Sieg für die Kläger. Nach der Urteilsverkündung sagt Gerichtspräsident Walter Mayer:
Ich hoffe, es wird eine Zeit kommen, in der kein Mensch mehr begreifen wird, wieso sich im Jahr 1935 ein Dutzend sonst ganz gescheite und vernünftige Leute 14 Tage lang vor einem Berner Gericht über Echtheit oder Unechtheit dieser sogenannten Protokolle, die doch nichts anderes sind als lächerlicher Unsinn, die Köpfe zerbrechen konnten.
Doch Gerichtspräsident Mayers Hoffnung trügt.
Dear Sir, warum bitte verkauft die Oxfam-Niederlassung in Großbritannien antisemitische Literatur?
Fragt der israelische Botschafter in Großbritannien in einem Brief an den Geschäftsführer der Wohltätigkeitsorganisation Oxfam. Die nämlich hatte im März 2020 in ihrem Online-Shop eine Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion von 1936 für umgerechnet 110 Euro angeboten.
Die Protokolle finden also bis heute ihr Publikum. Und das nicht etwa nur in versprengten Telegram-Gruppen, sondern manchmal auch in der Mitte der Gesellschaft. Ob die Ritualmordlegende, die Protokolle der Weisen von Zion, die Behauptung, dass bei 9/11 keine Juden umgekommen seien, weil sie alle vorab gewarnt worden sind, oder die Vorstellung, dass die Zionisten die Menschen zwangsimpfen wollen. Verschwörungsmythen sind einerseits uralt und andererseits hochaktuell. Und nicht selten haben sie einen antisemitischen Kern oder greifen zumindest auf antisemitische Motive zurück. Darüber, woher das kommt, warum insbesondere Minderheiten auch in der Pandemie zur Zielscheibe von Verschwörungserzählungen geworden sind und mit welchen auch technischen Mitteln sich Desinformation am besten bekämpfen lässt, spreche ich jetzt mit Benjamin Fischer. Er ist Programmmanager bei der Alfred Landecker Foundation, die sich unter anderem dem Kampf gegen Antisemitismus und Hass im Netz verschrieben hat und betreut dort digitale Projekte. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Fischer, ich gehe direkt in Medias Res. Ist Antisemitismus so etwas wie der älteste Verschwörungsmythos der Welt?
Jein. Also vom Antisemitismus spricht man eigentlich erst seit, Mitte des 19. Jahrhunderts. Davor hat man den Begriff des Antijudaismus genutzt. Was man bei jeden Fall sagen kann, ist, dass der Judenhass nicht nur tausende Jahre alt ist, sondern, und das hat er sich zu eigen, er funktioniert auch ohne Jüdinnen und Juden. Und insofern war es auch in der Antike durchaus immer ein gewähltes Mittel, den Hass auf Juden auszuspielen. Das heißt, man hat, und das ist ja also nichts, was jetzt dem Hass auf Juden vielleicht zu eigen wäre, man hat sich ein Scapegoat gesucht, ein Sündenbock. Und klassischerweise bieten sich hierfür vor allem Minderheiten an. Spannend ist zu sehen, wie oft diese Motive wieder auftreten. Sowohl wenn man in die verschwörungsideologische Szene schaut, aber auch wenn man sich heutigen Antisemitismus anschaut.
Sie haben jetzt gerade einmal schon gesagt, Antisemitismus kommt manchmal auch ohne Juden und Jüdinnen aus. Was heißt denn das genau?
Sehr oft sogar. Dass Menschen Jüdinnen und Juden hassen können, ohne jemals aktiv in ihrem Leben einer jüdischen Person begegnet zu sein.
Gerade in der Corona-Pandemie war ja viel von Verschwörungsmythen und von Verschwörungsgläubigen die Rede. Und ich glaube, manche Menschen hatten da auch den Eindruck, dass diese Begriffe vielleicht ein bisschen inflationär gebraucht wurden. Und einige fühlten sich vielleicht etwas vorschnell da in die rechte Ecke, in die Verschwörungsgläubiger-Ecke gestellt sozusagen. Daher nochmal die Frage an Sie. Was genau macht denn eigentlich eine Verschwörungstheorie aus?
Erstmal ist es total berechtigt, in einer Pandemie, die uns alle, also auch immer noch, an Grenzerfahrungen bringt. Ja? Ist das jetzt finanziell, ist das sozial, ist das im engsten Familienkreis, ist es völlig normal, da verunsichert zu sein. Insbesondere, wenn niemand in der Regierung in der Lage ist, klare, einfache, finale Antworten zu geben, weil man ja selbst auch überfordert war. Und ich glaube, das ist eine total berechtigte Emotion und ich finde es auch berechtigt, wenn Menschen dann zögerlich sind, wenn es um die Informationsaufnahme geht. Der Begriff der Verschwörung wird für mich eben dann relevant, wenn Menschen also ein Weltbild darauf bauen. Wir sprechen also nicht mehr über jene, die verunsichert sind und eben nochmal besonders nachfragen wollen, ob man sich jetzt impfen lassen will oder nicht oder da eben in den Dialog treten wollen, sondern wir sprechen über jene Menschen, die davon ausgehen, dass sie gechippt werden. Wir sprechen über jene Menschen, die davon ausgehen, dass mit der Impfung der Mossad entsprechend Kontrolle über Leben gewinnen würde und wie das dann so weitergeht. Und das Problem hieran ist, dass man diese Menschen auch nicht mehr mit Fakten erreichen kann oder vom Gegenteil überzeugen kann, dass diese Menschen ganz oft in die soziale Isolation dann auch abgedrängt werden und teilweise den Kontakt zur eigenen Familie abbrechen aufgrund dieser kruden Thesen.
Sie haben ja eingangs schon sehr gut dargestellt, dass eben sehr viele Verschwörungsmythen, Erzählungen auf rassistischen oder antisemitischen Weltbildern beruhen oder diese zumindest nutzen, auf sie zurückgreifen. Gleichzeitig gibt es ja dann aber auch den Fall, dass Urheber von Desinformation gezielt versuchen, diese an Minderheiten zu richten. Zum Beispiel nämlich die russischsprachige Community in Deutschland ist da so ein Beispiel. Was für eine Art von Desinformation verbreitet sich denn da und was für Folgen hat das auch ganz konkret hier in Deutschland?
Lange schon vor der russischen Invasion der Ukraine ist stark auffällig gewesen, dass es viele Verbindungen zu russischen Geldgebern, aber auch also wirklich teilweise sehr obskuren Institutionen gab, aus dieser Szene heraus. Auch was die Finanzierung angeht. Ne? Also gerade auch aus russischen Staatsmedien wurden teilweise Narrative gestreut, die falsch sind, die Unruhe stiften sollten. Aber diese sollten dann auch wiederum die russischsprachige Community mobilisieren. Ein sehr berühmter Fall war also 2015. Ne? Wir schaffen das, war damals der Tenor. Das Land wird dadurch gespalten. Die AfD mobilisiert und nutzt das für sich aus und mobilisiert vor allem unter russischsprachigen Deutschen.
Also wir sprechen jetzt von der Flüchtlingsbewegung 2015, genau. 2016 und Angela Merkels, wir schaffen das damals.
Genau. Damals gab es einen Fall von einem russischsprachigen Mädchen, das angeblich entführt wurde und vergewaltigt wurde. Und ein Tag, nachdem die Anfrage bei der Polizei eingegangen war, konnte man feststellen, es war eine Fehlmeldung. Sie hatte die Nacht, glaube ich, bei ihrem Freund verbracht. Ne, also ihr geht es gut. 2 Wochen später noch hat der russische Außenminister Lavrov offen davon gesprochen, dass ein russischsprachiges Mädchen in Deutschland von Geflüchteten vergewaltigt wurde.
Was für ein Interesse hat denn der russische Staat daran, die russische Politik so etwas zu streuen in Deutschland?
Der russische Staat hat, also namentlich eigentlich Putin, hat 2012 offen verkündet, dass es Ziel ist, die sogenannte neue Rechte aus dem Land heraus zu mobilisieren. Und ganz konkret, der russische Staat hat eben auch ein Interesse daran, dass westliche Demokratien wie auch Deutschland destabilisiert werden. Das hat sich gezeigt in Wahlkampagnen nachweislich und es zeigt sich eben vor allem anhand der verschwörungsideologischen Szene, die nämlich größtenteils, also diese vor allem Telegram-Gruppen, über die wir hier sprechen, haben also am Tag, ja, am 23., 24. Februar diesen Jahres fast ohne Ausnahme angefangen, Inhalte von Russia Today in Deutschland weiter zu verbreiten, nachdem die Website schon abgeschaltet wurde. Also von einem Tag auf den anderen sind diese Gruppen, die sich größtenteils mit Corona befasst haben, plötzlich zum Sprachrohr der russischen Regierung in Deutschland geworden. Und jetzt ist es bei vor allem migrantischen Communities so, dass insbesondere ältere Menschen oft eben noch diese Medien konsumieren. Ich selber habe für einen jüdischen Wohlfahrtsverband gearbeitet. Wir haben uns viel mit alten Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion zu tun gehabt. Die jüdische Community in Deutschland ist also zu mehr als 80% russischsprachig. Ja. Und entsprechend werden diese Medien dann auch zu Hause konsumiert.
Was kann man dem denn dann entgegensetzen, wenn es da auch schon so ein großes Misstrauen dann vielleicht gibt gegenüber deutschen Behörden oder Medien?
Hm. Ich meine, im Nachhinein ist es offensichtlich, aber man muss sich vorstellen, die Situation im März 2020 war, also wie viel ist da täglich niedergeprasselt auf uns? Und wie sehr mussten wir noch versuchen, uns auch mit der neuen Lage erstmal vertraut zu machen? Wir haben uns also überlegt, dass es verdammt wichtig ist, Informationen, gesicherte Informationen aus dem Gesundheitsministerium für entsprechende Communities überhaupt erstmal zugänglich zu machen.
Das heißt auch in den entsprechenden Sprachen zugänglich zu machen.
Genau so. Also wenn täglich ein neues Pressebriefing aus dem Gesundheitsministerium kommt, das aber schon aufgrund von Sprachbarrieren gar nicht bei eben jenen landet, die A, vor allem betroffen sind, wir sprechen ja über ältere Menschen, gesundheitlich meine ich jetzt, aber B, die diese Informationen vielleicht auch am dringendsten bräuchten, weil sie eben geprägt sind durch in dem Fall gezielte Propaganda eines anderen Staates, dann kann man da eine Brücke bauen. Und wir haben das zunächst getan, indem wir diese Briefings regelmäßig übersetzt und dann per E-Mail verschickt haben, den Leuten nach Hause. Wir haben aber natürlich schnell gemerkt, dass die Informationsaufnahme insbesondere bei älteren Menschen vor allem über Messenger-Dienste weiterhin stattfindet. Also haben wir Sharepics erstellt.
Wie sehr geht es dabei auch um das persönliche Vertrauen zu denen, die dann diese Art von Informationen streuen, in dem Fall eben ihr Wohlfahrtsverband, weil sie vielleicht auch schon eine gewisse Legitimität hatten in den Augen derer, die sie versucht haben zu erreichen?
Es geht vor allem hierum. Also ich glaube, ein Fehler der Digitalpolitik der letzten 10, 15 Jahre war, dass wir oft geglaubt haben, dass vor allem jüngere Menschen anfällig wären für Desinformationen, für Verschwörungsideologien online. Und das stimmt nicht so ganz. Es sind eben vor allem auch ältere Menschen. Und tatsächlich eben vor allem über Messenger-Dienste. Warum? Weil eben hier ein Vertrauen herrscht. Also diese ganze Gegenöffentlichkeit fußt ja auf dem Grundgedanken, dass man der eigentlichen Öffentlichkeit nicht mehr trauen kann. Dass also im Persönlichen eine höhere Form von Ehrlichkeit liegen würde als im öffentlichen Raum. Und insofern war das ein zentraler Aspekt, den wir hier berücksichtigen mussten bei der Kampagne.
Also muss man da sozusagen in die privaten Netzwerke auch reinkommen. Herr Fischer, ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist ja auch die digitale Bekämpfung von Antisemitismus und Hass im Netz. Etwa mit dem Projekt Decoding Antisemitism. Da geht es darum, antisemitische Hassrede mit Hilfe von Algorithmen, etwa in Kommentarspalten auf Social Media, zu erkennen. Wie genau funktioniert denn sowas?
Das ist ein Projekt, das wir an der Technischen Universität hier in Berlin fördern. Man darf sich das so vorstellen. Da sitzen also jetzt seit nunmehr fast 2 Jahren hochqualifizierte, vor allem Linguistinnen, in einem Raum, die sich die Kommentarspalten unter den Social-Media-Posts von großen News-Outlets, also Zeitungen, anschauen und diese dann immer bewerten. Und was dann passiert, das nennt sich Machine Learning, ist, dass man diese Bewertung, also eine Form des Labelings, in eine Maschine einspeist, also einem Algorithmus. Und je mehr also solcher gelabelter Daten dort eingespeist werden, desto sensibler wird der Algorithmus, wenn es darum geht, zukünftige ähnliche Postings zu erkennen. Das ist nun eine Technik, die gibt es seit langem schon. Was hier ganz besonders ist, ist, dass man versucht, implizite Formen des Hasses erkennbar zu machen. Also um es jetzt vielleicht etwas zu veranschaulichen, wenn ich jetzt sage, XYZ ist doof, dann ist das expliziter Hass. Wenn ich jetzt aber sage, man munkelt, dass Person XYZ im Alltag eher zu den Doofen gehört, dann ist das eine eher implizite Form des Hasses. Oder jetzt auf Verschwörungsideologien gemünzt. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, alle Juden sollten sterben, ja, um es jetzt mal drastischer auszusagen, oder zu sagen, wir wissen ja, wer die Welt beherrscht. Mhm. Gemeint sind Jüdinnen und Juden, es wurde aber nicht explizit ausgesagt.
Und das verstehen auch nur die, die vielleicht auch schon ein Stück weit dieses Weltbild teilen.
Genau, oder sich damit eben zum Beispiel auch wissenschaftlich beschäftigt haben. Das Problem bei der Sache ist, dass wenn wir über Online-Hass insgesamt sprechen, dass der Großteil des Hasses, mit dem wir es zu tun haben, nicht illegal ist und vor allem selten explizit geäußert wird. Weil Leute schon verstehen, dass es eine Form von sozialer Achtung gibt gegenüber explizitem Hass, dennoch ihr Gedankengut aber teilen wollen. Und deswegen passiert das ganz oft kodiert. Ein anderes sehr gutes Beispiel ist auf Englisch zum Beispiel, damit hatten wir sehr oft zu tun, ist das also Jews, die Juden, J-E-W-S, wird dann ganz schnell als J-U-I-C-E, also als Juice, der Saft, geschrieben. Ja? Warum? Weil man weiß, dass also simplere Formen von Erkennungssystemen dann nicht mehr anspringen. Da steht ja gar nicht mehr Jude oder Jude oder Jüdin, aber Leute, die das lesen, verstehen natürlich ganz genau durch das bloße Aussprechen, dass damit Jüdinnen und Juden gemeint sind.
Also es ist so eine Art Katz-und-Maus-Spiel auch so ein bisschen. Wie schnell kommen wir dem auf die Schliche? Jetzt ist es ja so, dass es diese Art von kodiertem Hass auch in Bezug auf andere Gruppen gibt. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich im Juni diesen Jahres, haben Wissenschaftler von der Harvard Kennedy School in einem sogenannten Diskussionspapier ihre Ergebnisse von einem solchen Projekt vorgestellt. Und sie zumindest kamen zu dem Ergebnis, dass es für Algorithmen fast unmöglich sei, Hassrede automatisiert zu erkennen, weil Hass sich eben je nach kulturellem Kontext zum Beispiel stark unterscheidet und so wie sie es eben selbst geschildert haben, sich auch immer wieder verändert und sozusagen transformiert. Setzen wir da vielleicht auch zu viel Hoffnung in die Technik?
Jein. Also mit Technik allein wird das Problem niemals lösen können. Und es gibt derzeit kein bekanntes System auf dem Markt, das es erlaubt, Hass rein automatisiert zu erkennen und dann entsprechend zu labeln und damit umzugehen. Das bedeutet ja nicht immer löschen übrigens. Ja, auch ganz wichtig.
Man kann es auch mal verbergen.
Oder? Genau. Oder downvoten. Also da gibt es ganz viele Formen des Umgangs. Wie gesagt, auch weil wir rein gesetzlich keine Lösung dafür finden. Und da sind wir schon auf der zweiten Ebene. Wir brauchen also nicht nur eine technische Lösung, sondern auch eine politische Lösung. Desinformation ist nicht illegal. Sie ist aber verdammt gefährlich. Verschwörungsideologien, genau das Gleiche. Und eben auch viele Formen von Hassrede. Und Antisemitismus ist da nur ein kleiner Teil. Im Grunde genommen geht es um Hassrede insgesamt. Und vor allem aber um die Frage, wie wir als Gesellschaft dazu beitragen würden. Und da bin ich dann nämlich auf der dritten Ebene. Es braucht eine digital resiliente Gesellschaft. Eine Gesellschaft, es versteht, Online-Räume selbst für sich zu nutzen, sie aufzubauen, vor allem aber auch vertrauter im Umgang damit wird. Und wir stehen da tatsächlich noch sehr weit am Anfang in Deutschland.
Das sagt Benjamin Fischer, Programmmanager bei der Alfred Landecker Foundation. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hören einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen 2 und 3 im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag im Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.